Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Er ist Business Coach, langjährige Führungskraft und ein Enthusiast in Führungsfragen.
Kennen Sie das? Der Januar beginnt und plötzlich sind alle Fitnessstudios voll. Die Vorsätze sind frisch, die Motivation sprudelt, die Energie scheint grenzenlos. Endlich Sport, endlich gesünder Essen, endlich das große Projekt angehen, das seit 2 Jahren in der Schublade liegt. Die Stimmung ist elektrisierend. Neues Jahr, neues Ich. Diesmal wird alles anders. Und dann kommt der Februar. Die Studios leeren sich, die Laufschuhe verstauben im Flur. Und das Projekt liegt wieder in der Schublade. Direkt neben den guten Vorsätzen vom letzten Jahr. Heute sprechen wir über eine unbequeme Wahrheit. Motivation ist ein schlechter Verbündeter. Sie ist laut, sie ist verlockend, sie fühlt sich großartig an, aber sie hält nicht, was sie verspricht. Die Psychologie kennt dieses Phänomen übrigens gut. Sie nennt es den Fresh Start Effekt. Zeitliche Landmarken wie Neujahr, Geburtstage oder auch nur ein neuer Monat motivieren uns, einen Neuanfang zu wagen. Wir fühlen uns innerlich frisch, unbelastet von vergangenen Misserfolgen. Das Problem ist nur, dieses Gefühl ist temporär. Es ist ein emotionales Hoch, kein stabiles Fundament. Die Frage, die wir heute stellen, warum scheitern so viele gute Absichten? Und was unterscheidet Menschen, die ihre Ziele tatsächlich erreichen, von denen, die auf halbem Weg aufgeben? Die Antwort hat weniger mit Willenskraft zu tun, als Sie denken. Und sie liegt tief in unserem Gehirn verborgen. Und genau das wollen wir heute analysieren. Hier ist meine These. Und sie wird sich vielleicht überraschen. Motivation ist der Funke, aber Disziplin ist das Feuer. Oder, um es anders zu formulieren, Motivation bringt sie dazu, anzufangen. Aber nur Disziplin sorgt dafür, dass sie durchhalten. Und zwischen Anfangen und Durchhalten liegt ein Abgrund, in den die meisten guten Vorsätze fallen. Das klingt zunächst wie eine Binsenweisheit. Natürlich braucht man beides, werden Sie sagen. Aber die Forschung zeigt uns etwas Überraschendes. Diese beiden Zustände sind nicht nur verschieden, sie werden von völlig unterschiedlichen Systemen in unserem Gehirn gesteuert. Und sie erfordern unterschiedliche Strategien. Die Psychologie unterscheidet hier zwischen Motivation und Volition. Motivation, das ist das Wünschen, das Abwägen, das Träumen von besseren Ergebnissen. Es ist der angenehme Teil. Hier überlegen wir, was wir erreichen wollen und ob es realistisch erscheint. Hier malen wir uns aus, wie großartig es wäre, fitter zu sein, erfolgreicher zu führen, produktiver zu arbeiten. Volition dagegen, das ist die unbequeme Schwester der Motivation. Sie ist das Planen, das Umsetzen, das Durchhalten. Auch wenn die anfängliche Begeisterung längst verflogen ist, auch wenn es regnet, auch wenn der Tag anstrengend war. Und erst recht, wenn das Sofa ruft. Das sogenannte Rubicon-Modell der Handlungspsychologie, entwickelt von Heinz Heckhausen und Peter Gollwitzer, beschreibt diesen Übergang als einen entscheidenden Wendepunkt. Benannt nach dem Fluss, den Julius Caesar im Jahr 49 v. Chr. Überschritt und damit einen Bürgerkrieg auslöste. Ein Punkt ohne Rückkehr. Genauso funktioniert echte Zielverfolgung. Irgendwann müssen Sie aufhören zu überlegen und anfangen zu handeln. Sie müssen den Rubikon überschreiten. Und das erfordert einen völlig anderen mentalen Modus. Lassen Sie mich Ihnen erklären, warum Ihr Gehirn gegen Sie arbeitet. Also zumindest anfangs. Und warum das eigentlich eine gute Nachricht ist, wenn man sie richtig versteht. Unser präfrontaler Kortex, also der vordere Teil des Gehirns, direkt hinter der Stirn, also der Punkt, wo Sie anderen Leuten gewöhnlich einen Vogel zeigen, ist für bewusste Entscheidungen zuständig. Er plant, er kontrolliert Impulse, er wägt Optionen ab. Er hält uns auf Kurs, wenn alles in uns nach dem Sofa schreit. Das Problem? Er ist unglaublich energieintensiv. Stellen Sie sich den präfrontalen Kortex wie einen hochbezahlten Unternehmensberater vor. Brillant ohne Frage. Er analysiert messerscharf, er trifft kluge Entscheidungen. Er sieht das große Ganze. Aber seine Tagessätze sind astronomisch. Ihr Gehirn kann es sich schlicht nicht leisten, ihn den ganzen Tag arbeiten zu lassen. Deshalb strebt das Gehirn danach, Kontrolle abzugeben. An die Basalganglien. Eine tiefere Hirnstruktur. Diese funktionieren wie ein zuverlässiger Autopilot. Einmal programmiert, führen sie Routinen aus, ohne dass wir nachdenken müssen. Also kein teurer Berater nötig. Das ist der neurobiologische Kern von Gewohnheiten. Energiesparen durch Automatisierung. Und das ist eigentlich genial. Es ermöglicht uns, komplexe Handlungen, Autofahren, Zähneputzen, den Weg zur Arbeit durchzuführen, ohne jedes Mal von Grund auf nachdenken zu müssen. Nun zur ersten unbequemen Zahl des Tages. Es dauert im Durchschnitt 66 Tage, bis ein neues Verhalten zur echten Gewohnheit wird. Nicht 21 Tage, wie oft behauptet wird. Dieser 21-Tage-Mythos geht übrigens auf ein Missverständnis eines Buches aus den 1960er Jahren zurück und hält sich seither hartnäckig. Die Forscherin Philippa Lelly von der University College London hat das systematisch untersucht. Ergebnis? 66 Tage im Durchschnitt und die Spannweite reicht von 18 bis 254 Tagen, je nach Komplexität des Verhaltens und der Person. Was bedeutet das jetzt konkret? Ihr präfrontaler Kortex, der teure Berater, muss über 2 Monate lang die Hauptarbeit leisten, bevor die Basalganglien, der günstige Autopilot, übernehmen können. 2 Monate bewusste Anstrengung. 2 Monate, in denen jeder stressige Tag, jede durchwachte Nacht, jede zusätzliche Belastung ihre kognitiven Reserven anzapft. Und hier kommt das fundamentale Problem mit der Motivation. Sie hält keine 2 Monate. Sie funktioniert wunderbar am 1. Januar. Sie trägt sie vielleicht noch durch die 2. Woche. Aber sie versagt zuverlässig am 15. Februar, wenn der Alltag zurückgekehrt ist und der anfängliche Zauber verflogen. Lassen Sie mich das an einem konkreten Beispiel verdeutlichen, was ich in meiner Coaching-Praxis immer wieder erlebe. Eine Führungskraft, nennen wir sie Frau Schneider, wird befördert. Sie übernimmt zum ersten Mal ein größeres Team, 15 Mitarbeitende. Sie hat Führungsseminare besucht, Bücher gelesen, Podcasts gehört, hoffentlich den hier. Sie weiß also, wie moderne Führung aussehen sollte. Ihr Vorsatz? Ab sofort mehr zuhören statt selbst reden. Fragen stellen statt Antworten geben. Raum lassen statt dominieren. Die ersten Tage funktioniert es hervorragend. Sie hält sich in Meetings zurück, sie stellt offene Fragen. Sie lässt ihre Mitarbeitenden ausreden, auch wenn ihr innerlich schon die Lösung auf der Zunge liegt. Und sie fühlt sich gut dabei. Das ist die Führungskraft, die sie sein will. Dann kommt Woche 3. Ein kritisches Projekt gerät in Schieflage. Der Kunde ist unzufrieden, ihr eigener Chef macht Druck. Die Deadline rückt näher und das Team scheint nicht schnell genug voranzukommen. Und plötzlich, fast automatisch, ohne dass sie es bewusst entscheidet, fällt Frau Schneider in alte Muster zurück. Sie unterbricht den Meeting, sie gibt detaillierte Anweisungen, statt Fragen zu stellen, sie micromanagt, kontrolliert, dominiert das Gespräch. Am Abend, auf dem Heimweg, merkt sie es und ärgert sich über sich selbst. Ich wollte doch anders führen. Was ist nur los mit mir? Was ist passiert? Nichts Ungewöhnliches, muss ich sagen. Ihr präfrontaler Kortex war schlicht erschöpft. Die Forschung nennt das Entscheidungsermüdung. Je mehr Entscheidungen wir treffen, je mehr Stress wir ausgesetzt sind, desto schwächer wird unsere Selbstregulation. Und wenn der präfrontale Kortex ermüdet ist, übernimmt das Gehirn den Default-Modus, die alten eingefahrenen Gewohnheiten. Bei Frau Schneider war das ein direktiver Führungsstil, den sie über Jahre in anderen Rollen praktiziert hatte. Er sitzt tief, er ist neuronal gefestigt, Er fühlt sich unter Stress sogar richtig an, weil er eben vertraut ist. Das neue Führungsverhalten dagegen, es war noch nicht gefestigt. Es brauchte noch den teuren Berater und der war an diesem stressigen Tag nicht verfügbar. Der Psychologe Walter Mischel, bekannt durch das berühmte Marshmallow-Experiment mit Kindern, hat ein hilfreiches Modell entwickelt, um dieses Phänomen zu verstehen. In unserem Kopf konkurrieren permanent zwei Systeme. Ein heißes System, das emotional, impulsiv und auf sofortige Befriedigung ausgerichtet ist. Es wird von der Amygdala gesteuert, unserem Stresszentrum. Dieses System ist schnell, reaktiv und sucht den kurzfristigen Gewinn. Jetzt das Meeting übernehmen, jetzt die Kontrolle haben, jetzt die Schokolade essen. Und ein kühles System, das rational, strategisch und fähig zum Belohnungsaufschub ist. Es wird vom präfrontalen Kortex gesteuert. Dieses System ist langsamer, reflektierter, aber eben auch anfälliger für Erschöpfung. Motivation spricht oft das heiße System an. Sie ist emotional aufgeladen, sie fühlt sich gut an, sie will sofortige Ergebnisse sehen. Disziplin dagegen ist eine Funktion des kühlen Systems. Sie plant voraus, sie akzeptiert Verzögerungen, sie hält durch, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Das Problem? Unter Stress gewinnt fast immer das heiße System. Die Amygdala wird aktiv, überflutet das System mit Stresshormonen und der präfrontale Kortex, der zieht sich zurück. Er hat schlicht nicht die Ressourcen, um gegen diesen Ansturm anzukämpfen. Ein zweites Beispiel, diesmal aus einem anderen Kontext. Herr Weber, Vertriebsleiter in einem mittelständischen Unternehmen, nimmt sich vor, jeden Morgen 30 Minuten früher aufzustehen, um vor der Arbeit Sport zu machen. Er hat gelesen, dass morgendliche Bewegung die Produktivität steigert, den Kopf frei macht, Energie für den Tag gibt. Er ist hoch motiviert. Die erste Woche läuft fantastisch. Der Wecker klingelt um 5.30 Uhr und Herr Weber springt aus dem Bett. Naja, vielleicht springt er nicht, aber er steht zumindest auf. Er macht seine Übungen, duscht, frühstückt in Ruhe und kommt energiegeladen ins Büro. Die Kolleginnen und Kollegen bemerken den Unterschied. Er selbst fühlt sich großartig. Woche 2. Immer noch gut, aber das Aufstehen fällt schwerer. Der Wecker klingelt und es gibt einen Moment des Zögerns. Aber die Motivation trägt noch. Woche 3. Herr Weber hat am Vorabend bis spät Angebote geschrieben. Wichtiger Kunde, hoher Druck. Als der Wecker um 5.30 Uhr klingelt, drückt er auf Snooze. Nur heute. Morgen wieder. Woche 4. Ein Geschäftsessen am Mittwoch, das bis 11 Uhr abends ging. Donnerstag und Freitag kein Sport. Am Wochenende nimmt er sich vor, am Montag wieder zu starten. Woche 5. Der Montag kommt. Der Wecker klingelt. Herr Weber liegt im Bett und denkt, ich bin einfach kein Morgenmensch. Das war eine schöne Idee, aber es passt einfach nicht zu mir. Was ist passiert? Oberfläche betrachtet könnte man sagen, mangelnde Willenskraft. Herr Weber war nicht diszipliniert genug. Aber schauen wir genau hin. Herr Weber hatte keinen Plan für Störungen. Er hatte keine Strategie für Nächte, in denen er spät ins Bett kam. Er hatte keine Wenn-Dann-Regeln für Ausnahmesituationen. Er verließ sich vollständig auf seine Motivation. Und die war nach 3 Wochen aufgebraucht. Außerdem, er versuchte, eine komplexe Verhaltensänderung vorzunehmen, also frühes Aufstehen plus Sport, ohne seine Umgebung anzupassen. Die Sportkleidung lag im Schrank, die Sporttasche im Keller. Jeder zusätzliche Schritt am Morgen war eine zusätzliche Entscheidung, eine zusätzliche Belastung für den müden präfrontalen Kortex. Und schließlich, er interpretierte seine Rückschläge als Charakterschwäche statt als Systemproblem. Ich bin kein Morgenmensch, ist eine Identitätsaussage, die weitere Versuche blockiert. Es ist viel schwieriger, gegen die eigene Identität zu handeln, als nur gegen einen schlechten Morgen. Ein weiterer neurobiologischer Faktor macht die Sache nicht einfacher. Dopamin. Dopamin ist unser körpereigenes Teaching Signal. Es wird ausgeschüttet, wenn wir eine Belohnung erwarten oder erhalten. Und es stärkt die neuronalen Schaltkreise, die zu dieser Belohnung geführt haben. Das klingt zunächst hilfreich und es ist hilfreich bei Gewohnheiten, die sofort belohnen. Das Stück Schokolade, das Scrollen durch soziale Medien, das Übernehmen der Kontrolle in einem Meeting, wenn es schnell gehen muss. Das Problem? Neue, gesunde Gewohnheiten belohnen oft verzögert. Der Lauf heute macht sie nicht morgen fit. Die gesunde Mahlzeit zeigt sich nicht schon nächste Woche auf der Waage. Die konsequente Führungsarbeit führt nicht sofort zu besseren Ergebnissen. Das Zuhören statt Reden fühlt sich anfangs sogar unbefriedigend an, weil sie ihre guten Ideen zurückhalten. Das Gehirn, geprägt durch Jahrtausende der Evolution, in denen sofortige Belohnung überlebenswichtig war, bevorzugt jedoch unmittelbare Gratifikation. Eine schlechte Nachricht für jeden, der langfristige Ziele verfolgt. Was also tun? Wie schaffen wir den Übergang von der flüchtigen Motivation zur stabilen Disziplin? Lassen Sie mich drei Strategien vorstellen, die auf der Forschung basieren und die in der Praxis funktionieren. Erstens, Implementierungsintention. Klingt sperrig, ich weiß. Aber es ist einfacher, als der Name vermuten lässt. Formulieren Sie Wenn-Dann-Pläne. Also nicht, ich will mehr Sport machen, sondern wenn ich montags das Büro verlasse, fahre ich direkt ins Fitnessstudio. Meine Sporttasche liegt bereits im Auto. Nicht, ich will besser zuhören, sondern wenn ein Mitarbeitender anfängt zu sprechen, lege ich meinen Stift weg und schaue ihn an. Ich warte 3 Sekunden nach seinem letzten Satz, bevor ich antworte. Diese Technik ist bemerkenswert wirksam. Warum? Weil sie die Entscheidung an einen Umweltreiz delegiert. Sie müssen nicht mehr überlegen, ob Sie Sport machen. Der Moment des Büroverlassens am Montag entscheidet für Sie. Der präfrontale Kortex wird entlastet. Die Disziplin wird zur Technik statt zur Charakterfrage. Peter Gollwitzer nennt das Delegieren der Handlungssteuerung an situative Hinweisreize. Klingt wieder kompliziert, ist aber im Kern simpel. Lassen Sie die Umgebung für Sie entscheiden. Zweitens, die Umgebung gestalten. Ihr Gehirn folgt dem Weg des geringsten Widerstands. Das ist keine Schwäche, das ist Evolution. Nutzen Sie es. Wenn Sie morgens Sport machen wollen, legen Sie die Sportkleidung abends neben das Bett. Oder besser noch, schlafen Sie in der Sportkleidung. Also wenn Ihr Lebenspartner das so mitmacht. Ne? Genau. Reduzieren Sie jeden Schritt, jede Entscheidung, jedes Hindernis zwischen Ihnen und dem gewünschten Verhalten. Wenn Sie weniger Süßes essen wollen, kaufen Sie keine Süßigkeiten ein. Nicht weniger einkaufen. Gar nicht einkaufen. Was nicht im Haus ist, kann Sie nicht um Mitternacht verführen, wenn der präfrontale Kortex längst schläft. Wenn Sie konzentrierter arbeiten wollen, schalten Sie alle Benachrichtigungen ab. Legen Sie das Handy in einen anderen Raum. Machen Sie es schwer, abgelenkt zu werden. Erfolgreiche Menschen, das zeigt die Forschung immer wieder, haben nicht mehr Willenskraft als andere. Sie haben ihr Umfeld so gestaltet, dass Willenskraft weniger oft gebraucht wird. Sie gewinnen nicht den Kampf gegen die Versuchung, sie vermeiden den Kampf. Drittens, erwarten Sie den Einbruch und planen Sie dafür. Die gefährlichste Phase liegt zwischen der 3. und 8. Woche. Die anfängliche Begeisterung ist verflogen, aber die Gewohnheit noch nicht in den Basalganglien gefestigt. Sie befinden sich quasi im Niemandsland. Wer das weiß, der kann sich darauf vorbereiten. Haben Sie einen Plan B für schlechte Tage. Wenn der volle Sportkurs nicht möglich ist, machen Sie 10 Minuten Gymnastik zu Hause. Wenn das ausführliche Mitarbeitergespräch nicht klappt, nehmen Sie sich zumindest 5 Minuten für eine echte Frage. Erwarten Sie Rückschläge. Sie sind keine Charakterschwäche. Sie sind Teil des Prozesses. Die Forschung zeigt übrigens, dass einzelne Aussetzer die Gewohnheitsbildung kaum beeinträchtigen. Problematisch wird es nur bei systematischer Unregelmäßigkeit. Also ein verpasster Tag ist kein Drama. Eine verpasste Woche schon eher. Und vor allem interpretieren sie Rückschläge nicht als Beweis dafür, dass sie ebenso sind. Sie sind nicht faul. Sie sind nicht undiszipliniert. Sie sind ein Mensch mit einem Gehirn, das auf Energieeffizienz optimiert ist. Das ist normal. Und es ist änderbar mit den richtigen Strategien. Fassen wir zusammen. Motivation ist nicht das Problem. Sie ist sogar notwendig als Initialzündung, als erster Impuls, als der Funke, der das Feuer entfacht. Ohne Motivation würden wir nie anfangen. Aber Motivation allein reicht nicht. Sie ist flüchtig, sie ist abhängig von Stimmungen, von Umständen, von der Tagesform. Sie verlässt uns genau dann, wenn wir sie am meisten brauchen. Unter Stress, bei Rückschlägen, in der Routine des Alltags. Dauerhafte Leistung entsteht nicht durch bessere Motivation. Sie entsteht nicht dadurch, dass wir uns mehr anstrengen, härter zu uns selbst sind, unsere Willenskraft trainieren wie einen Muskel. Sie entsteht durch den Aufbau volitionaler Infrastrukturen, Routinen, die das Nachdenken überflüssig machen, Umgebungen, die richtiges Verhalten erleichtern und Falsches erschweren. Wenn dann Pläne, die Entscheidungen an Situationen delegieren. Disziplin, so verstanden, ist kein Charaktermerkmal, das man hat oder nicht hat. Sie ist kein Talent, das manchen in die Wiege gelegt wurde. Sie ist ein System, das man aufbaut. Eine Architektur, die das Gehirn entlastet, bis die Basalganglien übernehmen und das neue Verhalten zum Autopiloten wird. In meiner beruflichen Entwicklung als Führungskraft habe ich viele motivierte Menschen scheitern sehen. Menschen mit großartigen Ideen, mit brennendem Ehrgeiz, mit aufrichtigen Vorsätzen. Sie scheiterten nicht, weil sie es nicht wollten, sondern weil sie glaubten, wollen allein würde reichen. Ich habe auch Menschen gesehen, die weniger enthusiastisch wirkten, weniger begeistert, weniger inspiriert. Aber sie haben ihre Ziele erreicht. Nicht, weil sie disziplinierter im traditionellen Sinne waren, nicht, weil sie mehr Willenskraft hatten oder härter gegen sich selbst waren, sondern weil sie bessere Systeme hatten. Die erfolgreichsten Menschen, die ich kenne, sind nicht die mit der größten Begeisterung, es sind die mit den besten Systemen. Oder, um es mit einem Gedanken zu schließen, der oft Jim Rohn zugeschrieben wird, Motivation bringt dich in Gang, Gewohnheit bringt dich ans Ziel. Und ich würde ergänzen, und der Weg von der Motivation zur Gewohnheit führt nicht über Willenskraft, er führt über kluge Systeme. Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, finden Sie auf meinem Blog einen ausführlichen Artikel mit weiteren Hintergründen, den neurobiologischen Grundlagen und praktischen Werkzeugen für Ihren Alltag. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war eine Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Sie finden das Skript dazu sowie weitere Informationen auf seiner Website www.wehl.info. Bis dann!